Sie werden heute einen sehr interessanten Tag mit vielen hochkarätigen Vorträgen erleben. Ich darf jetzt nun zum ersten Vortrag bitten, und zwar Herrn Professor Andus, der in Vertretung von Herrn Professor Szymanski, ursprüngliche Programmplanung, diesen Vortrag über die chronische Pankreatitis und deren Behandlung hält.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Frau Stang, liebe Vorstände, ich freue mich, dass ich heute vor Ihnen sprechen kann, auch wenn es sozusagen jetzt nur der Ersatz ist, aber ich hoffe, dass es trotzdem genauso gut sein wird. Herr Professor Köninger hatte mich vorgestern angerufen und gesagt, oh, wir haben ein Problem, kannst du uns nicht helfen? Und da ich Frau Stang und ihr Wirken schon lange kenne, habe ich gesagt, okay, gar keine Frage, ich springe gerne ein. Wie springe ich ein? Ich soll Ihnen einen Vortrag halten oder darf Ihnen einen Vortrag halten zum Thema Formen der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung und deren Behandlung. Ich will das wie folgt machen. Ich will kurz etwas über das Organ erzählen. Das wird vielleicht für den einen oder anderen nichts Neues sein, weil Sie ja alle schon erfahren sind, aber es sind vielleicht auch ein paar neue Menschen da, die das noch nicht so kennen. Ich werde ein bisschen was zur akuten Pankreatitis erzählen, weil chronisch heißt ja, dass etwas länger besteht und alles muss irgendwann mal anfangen und dann ist es akut. Und dann der Hauptteil meines Vortrags ist die chronische Pankreatitis, wie er die Aufgabe ist. Die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, was sehr zentral im Bauch liegt und damit versteckt ist. Und da es so versteckt ist, ist es für uns Ärzte oft schwierig zu diagnostizieren, wenn sich da etwas verändert. Die Bauchspeicheldrüse hat mehrere Funktionen, also sie ist relativ klein. Sie hat zwei Hauptfunktionen. Zum einen produziert sie Verdauungssaft, etwa 1,5 Liter durchschnittlich. Das nennen wir die exokrine Funktion, die vor allem wichtig ist, um die Fette zu verdauen und auch fettlösliche Vitamine aufzunehmen. Und sie ist auch sehr wichtig für die Blutzuckerregulation, das nennen wir die endokrine Funktion, indem die Bauchspeicheldrüse Hormone wie Insulin, Glucagon und Somatostatin produziert, die je nach Hormon und Situation den Blutzucker heben oder senken können. Sie hat also vielfältige Funktionen. Der alkalische Bauchspeichel, dieses Sekret, was produziert wird, enthält sehr viele Enzyme, nur ein paar hier aufgeschlüsselt. Die Amylase ist wichtig für die Zuckerverdauung, die Lipase für die Fettverdauung, Proteasen für die Eiweißverdauung und Nukleasen, um DNA und RNA-Nukleinsäuren abzubauen. Dieser Bauchspeicheldrüsensaft ist auch gefährlich, weil, wie Sie ja gerade gesehen haben, er kann sehr viel abbauen, er kann praktisch alles zerstören. Und deswegen wird er in der Bauchspeicheldrüse in einer inaktiven Form, die Enzyme sind inaktiv, wenn sie gebildet werden, und die werden erst dann, wenn sie in den Darm kommen, aktiviert. Eigentlich eine sehr intelligente Lösung. Indem zum Beispiel das inaktive Trypsinogen, was hier dieses graue Oval darstellen soll, durch ein inaktivierendes Peptid, das THP, gebunden an dieses Peptid produziert wird, und wenn es dann in den Darm kommt, dann kommt ein anderes Enzym, die Enterokinase, und spaltet diesen Schutzfaktor ab und dann wird es aktiv, das Enzym, und kann die Nahrung verdauen. Kommen wir zur akuten Pankreatitis. Was ist das? Das ist eine akute Entzündung, also die plötzlich aufgetreten ist, der Bauchspeicheldrüse. Der Patient hat üblicherweise Bauchschmerzen. Wir finden, wenn wir das Blut untersuchen, erhöhte Laborwerte, insbesondere die Lipase oder auch die Amylase. So ein Grenzwert ist eine dreifache Erhöhung, die gefordert wird. Und wir finden, wenn wir bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder CT machen, charakteristische Veränderungen der Bauchspeicheldrüse. Woher kommt es? Die häufigsten Ursachen sind Gallensteine. Gallensteine sind etwa für 30-60% der akuten Pankreatitiden verantwortlich. Die zweithäufigste Ursache bei uns ist der Alkohol, der etwa für 20-30% der akuten Pankreatitiden verantwortlich ist. Und manchmal finden wir es nicht, dann nennen wir es idiopathisch, klingt gut, sagt aber nur, wir wissen es nicht. Manchmal stecken auch genetische Faktoren dahinter. Das idiopathisch kann auch sein, dass vielleicht doch der Alkohol dahinter steckt, dass man es eben nur nicht herausbekommt. Zu der häufigsten Ursache, den Gallensteinen, vielleicht eine kurze Erklärung. Das kommt dadurch zu der Pankreatitis, dass wenn sich Gallenblasensteine hier bilden und die dann sich auf den Weg machen und durch den Gallengang Richtung Zwölffingerdarm wandern, dann müssen sie durch, hier ist ja die Bauchspeicheldrüse, die hier nicht dargestellt ist, durch den Bauchspeicheldrüsenkopf. Und wenn dieser Stein sich hier unten einklemmt, dann verschließt er den Gallengang, der Patient kann ikterisch werden, er wird gelb und er verschließt auch den Bauchspeicheldrüsengang und dann staut sich das Sekret von der Bauchspeicheldrüse zurück und kann dann ausnahmsweise auch schon in der Bauchspeicheldrüse aktiviert werden und verdaut die Bauchspeicheldrüse selbst. So kommt es zu der Entzündung. Was macht die für Beschwerden? Wir haben diese Schmerzen, wir haben Übelkeit, Erbrechen, es kann mal Verstopfung geben und auch ein Druckschmerz im Oberbauch. Wir Ärzte sprechen von so einer Art Gummibauch. Wenn man den Patienten untersucht, auf den Bauch drückt, dann ist es so ein gummiartiger Widerstand. Die Gelbsucht habe ich schon erwähnt. Wie verläuft die akute Pankreatitis? Sie kann erfreulicherweise häufig in leicht verlaufen, dass nach ein paar Tagen das Ganze wieder abklingt und sich das Organ wieder erholt. Insbesondere wenn man die Ursache behandelt, zum Beispiel die Gallenblasensteine entfernt. Seltener kann es aber auch zu sehr schweren bis zu tödlichen Verläufen mit Organversagen und Blutvergiftung, Sepsis kommen. Ist glücklicherweise eher selten, aber gibt es durchaus immer wieder. Wenn es sich wiederholt, dann kann es durch Vernarbungen zu einer chronischen Pankreatitis kommen. Und das ist ja unser heutiges Thema, die chronische Pankreatitis. Kurz was zur Definition, dann zu den Ursachen, den Folgen, Diagnose und Therapie. Die chronische Pankreatitis ist eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, bei der rezidivierende, also wiederkehrende Entzündungsschübe des Pankreasparenchym durch fibrotisches, narbiges Bindegewebe ersetzt. Die Ursachen sind jetzt nicht ganz verwunderlich, ähnlich wie bei der akuten Pankreatitis, weil die ja dann oft zur chronischen führt. Am häufigsten Alkohol, auch Rauchen spielt eine Rolle. In 60-80% ist der Alkohol die Ursache für die chronische Pankreatitis. Oder umgekehrt, 10-15% aller Alkoholiker bekommen eine chronische Pankreatitis. Da spielen auch, zeige ich Ihnen gleich, noch andere Faktoren eine Rolle. Etwa bei einem Fünftel bis einem Viertel benutzen wir wieder dieses Wort idiopathisch, das heißt, wir wissen es nicht. Von denen hat doch immerhin noch mal ein Viertel bestimmte Mutationen in bestimmten Genen, wie zum Beispiel im CFTR-Gen, was für Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator steht. Das ist sehr kompliziert, einfacher ausgedrückt. Das ist das Gen, was, wenn beide Genallele betroffen sind, zu einer Mukoviszidose führt. Mukoviszidose ist eine Störung der Schleimbildung und Sie haben hier eine Störung des Bauchspeicheldrüsensekrets. Eine andere Mutation, etwas seltener, ist im Chymotrypsin. Es gibt auch Mutationen, die direkt zum Beispiel in diesem Trypsinogen liegen und wenn da eine Mutation ist, dann bekommen 80% der Betroffenen eine chronische Pankreatitis. Also Sie sehen, diese Mutation, die führt fast immer zu einer Pankreatitis. Während andere Mutationen, wie zum Beispiel die Spink-Mutation in Serinproteas-Inhibitor vom Casal-Typ, nur selten zu einer Pankreatitis führt. Man kann das vielleicht so darstellen. Wir haben genetische Risikofaktoren, die stark sind, wie zum Beispiel Trypsinogen-Mutationen. Wir haben genetische Risikofaktoren, die schwach sind. Und wir haben nicht genetische Risikofaktoren wie Alkohol oder Rauchen. Und wie wirken die zusammen? Man kann das vielleicht so darstellen. Das ist so die Grenze, wenn das nach oben geht, wo eine Pankreatitis auftritt. Das genetische Risiko kann niedrig sein und kann hoch sein. Und es gibt Mutationen, wie zum Beispiel im Trypsinogen-Gen, da reicht die genetische Mutation aus, dass jemand eine Pankreatitis bekommt. Es gibt andere, da reicht es nicht aus. Wenn Sie dann, je nachdem, mittlere Mengen oder größere Mengen Alkohol trinken, dann kann es sein, dass Sie über diese Schwelle kommen und dass Sie eine chronische Pankreatitis bekommen. Und wenn Sie dann noch zusätzlich rauchen, dann kann halt je nachdem, nach Dosis des schädigenden Agens und nach dem genetischen Risiko eine Bauchspeicheldrüsenentzündung auftreten. Das heißt, es gibt Dinge, die können Sie beeinflussen und es gibt Dinge, die können Sie leider nicht beeinflussen. Diese Gene, die kann man diagnostizieren, was aber nicht ganz einfach ist. Wann sollte man das machen? Man sollte es dann machen, wenn mehrere Familienmitglieder eine Pankreatitis oder ein Pankreaskarzinom haben, insbesondere wenn die schon in jugendlichem Alter so Veränderungen haben. Ausnahme natürlich, wenn es jetzt jemand ist, der chronischer Alkoholiker ist und es in jungen Jahren bekommt, dann würde ich es nicht machen, weil dann haben wir ja die andere Ursache. Vor einer Testung sollte immer eine genetische Beratung bei einem Humangenetiker erfolgen. Man braucht dafür nur etwas Blut, ist relativ für den Patienten dann einfach durchzuführen. In letzter Zeit neu hinzugekommen zu den Pankreatitiden ist die sogenannte Autoimmunpankreatitis, die ich hier auch erwähnen möchte. Wurde ursprünglich in Asien erstmals beschrieben, macht dort etwa 5 bis 6 der chronischen Pankreatitis-Fälle aus, ist verbunden mit bestimmten Antikörpern, insbesondere auch Immunglobulin, das IgG4, ist häufig erhöht, allerdings nur beim Typ 1. Es gibt 2 Typen, Typ 1 und Typ 2. Und der Typ 1 ist in Asien sehr häufig, in Europa leider selten, sodass diese Diagnostik bei uns häufig nicht viel bringt. Aber wir müssen es trotzdem machen, weil manchmal haben wir doch auch einen Typ 1. Man hat in der Bildgebung, im CT, typischerweise so eine Art wurstförmige Verdickung des Pankreas und man hat eine Gangveränderung, die praktisch über den ganzen Gang sind und man kann es, wenn man es biopsiert, kann der Pathologe bestimmte Veränderungen, diese IgG4-positiven Zellen sehen. Erfreulicherweise ist diese Pankreatitis auf Cortisonpräparate sehr gut behandelbar, sodass wir sie dann in den Griff bekommen können. Und es führt relativ selten zu chronischen Verläufen, es sind meistens mehr akute Situationen. Und unsere, für den Arzt, das Hauptproblem ist, es von einem Bauchspeicheldrüsenkrebs zu unterscheiden. Wir haben es immer mal wieder, auch wir hatten jetzt wieder einen Fall gehabt, wo wir einen Patienten hatten, das sah alles aus wie ein Pankreaskarzinom. Herr Köninger hat ihn operiert. Und hinterher war es kein Karzinom, war es eine Autoimmunpankreatitis. In dem Fall war es nicht typisch gewesen, wir hatten nicht diese wurstförmige Veränderung, sondern er hatte einfach nur eine Stenose im Bauchspeicheldrüsenkopf gehabt und hat die Operation gut überstanden. Und ich denke, für den Patienten war das natürlich, wie sagten Sie vorhin, ein großes Glück sogar, dass er jetzt kein Karzinom hatte, sondern nur eine Autoimmunpankreatitis gehabt hatte. Wir haben uns natürlich überlegt, hätten wir das vorher erkennen können, aber in dem Fall war es einfach nicht möglich. Wir denken schon immer dran. Was sind die Folgen der chronischen Pankreatitis? Die Folgen können sein, dass eben diese Funktion, die die Bauchspeicheldrüse hat, nicht mehr da ist. Die exokrine Funktion, die Verdauungssäfte sind nicht da. Die endokrine Funktion, die Blutzuckerregulation funktioniert nicht. Das kann zu Durchfällen führen, zu sogenannten Fettstühlen. Das ist mal so ein relativ extremes Beispiel, sehr voluminöse Stühle, die sehr fettig glänzend sind, an der Schüssel kleben. Das Ganze kann euch durch die bakterielle Fehlbesiedlung verstärkt werden. Es kommt zur Mangelernährung, Gewichtsverlust, Tachyxie, starker Gewichtsverlust, Vitaminmangel, insbesondere die Vitamine A, D, E und K, zur Zuckerkrankheit und worunter die meisten Patienten am meisten leiden bei der chronischen Pankreatitis eben zu Bauchschmerzen. Es kann zu weiteren Komplikationen kommen, wie Zysten, Steine, Strukturen, Thrombosen, Blutungen und auch zum Pankreaskarzinom. Da kann ich nicht auf alles eingehen, weil sonst würde ich meine Zeit maßlos überziehen. Der natürliche Verlauf und die Prognose. Die chronische Bauchspeicheldrüsenerkrankung ist eine nicht ganz ungefährliche Krankheit. Die Sterblichkeit ist im Vergleich zu Gesunden etwa 3- bis 6-fach erhöht. Nach 10 Jahren, gibt es Studien, sind die Hälfte der Patienten verstorben. Die Lebenserwartung ist um 10 bis 20 Jahre verkürzt. 4% bekommen Karzinome. Man muss allerdings auch sagen, das ist jetzt der große Schnitt, und ich hatte Ihnen ja gezeigt, dass sehr viele Patienten eben Alkohol- und Nikotinabusus betreiben. Und da kommen natürlich insbesondere diese Patienten in die betrifft es, wenn jemand jeden Tag 2 Liter Schnaps trinkt, dann hat er einfach eine kurze Lebenserwartung. Ob das dann jetzt nur an der chronischen Pankreatitis liegt oder eben auch an dem Lebenswandel, denke ich, dass es auch am Lebenswandel liegt. Das heißt, jemand, der eine chronische Pankreatitis hat und eben nicht diese Risikofaktoren, der kann auch eine deutlich bessere Prognose haben. Welche Symptome sind häufig? Am Anfang vor allem der Schmerz und im Laufe der Zeit lässt der Schmerz oft nach. Wie Ärzte sagen, die Bauchspeicheldrüse brennt aus und hat weniger Schmerzrezeptoren. Es kommen dann Verkalkungen, sogenannte Kalzifikationen, die aber jetzt nicht direkt ein Krankheitsproblem machen meistens. Die Malabsorption, also die Verdauungsstörung und der Zucker, die Zuckerkrankheit, das kommt dann im Laufe der Jahre hinzu, wenn die Bauchspeicheldrüsenentzündung immer weitergeht. Wie diagnostizieren wir sie? Wir untersuchen Bild mit bildgebenden Verfahren. Wir können die Enzyme messen, um die Pankreasinsuffizienz zu messen und natürlich den Blutzuckerwerte. Die Diagnostik richtet sich nach den Symptomen, ob es mehr der Schmerz im Vordergrund steht oder die Malabsorption. In der Bildgebung gibt es verschiedene Verfahren, Ultraschall, das klassische Röntgen, CT, MRT, Endosonographie, ERCP, Gastroskopie. Da kann ich jetzt auch nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil das von der Zeit nicht reicht. Die Leitlinie sagt, die Sonographie und die gründliche Befragung des Patienten, die Anamnese und die klinische Untersuchung, das ist das, womit man in der Regel anfängt. Bei Unsicherheiten kann man eine Endosonographie machen, bei fokalen Härten eventuell eine Punktion und CT und MRT sind ergänzende Methoden. Zur Funktionsdiagnostik, um die exokrine Funktion zu testen, kann man direkte Tests machen, wie den Sekretin-Pankreozymin-Test und den Pankreolaryl-Test. Beide werden heutzutage praktisch nicht mehr durchgeführt. Ich habe das noch im Studium gelernt, aber man macht das praktisch nicht mehr, weil es sehr aufwendig ist. Der Patient muss eine Sonde bekommen, muss da was gespritzt bekommen, man misst es über mehrere Stunden. Und man hat gelernt, dass man es in den meisten Fällen nicht wirklich braucht. Wir messen heute meistens die Elastase im Stuhl. Die Elastase ist eines dieser Enzyme und wenn das erniedrigt ist, dann gehen wir von der Mangelproduktion aus. Und wir können auch das Chymotrypsin messen. Das Chymotrypsin ist auch in den Präparaten enthalten, welches wir geben zur Therapie. Damit kann der Arzt auch mal überprüfen, nimmt der Patient überhaupt seine Medikamente oder nicht. Das nennt man dann Compliance-Kontrolle. Das ist eigentlich das, was heute hier gemacht wird. Und wenn wir den Zucker testen, dann machen wir nüchtern Blutzucker, einen oralen Glukosetoleranztest oder wir messen den Langzeitwert, den HbA1c-Wert. Zur Therapie. Was sind unsere Therapieziele? Wenn man was macht, muss man immer überlegen, wo will man eigentlich hin? Warum macht man das? Wir wollen die Lebensqualität verbessern. Wir wollen, wenn es geht, die Entstehungsursache behandeln, ja, Alkohol, Rauchen. Wir wollen das Organ erhalten, dass es nicht in seiner Funktion schlechter wird. Und wir wollen natürlich auch die Krebsentstehung beeinflussen und das Fortschreiten der Erkrankung. Die Therapie ist multifaktoriell und interdisziplinär. Ja, hier brauchen wir das Team. Manchmal braucht es einen Gastroenterologen, manchmal braucht es einen Chirurgen, einen Schmerztherapeuten. Viele verschiedene Disziplinen können hier wichtig sein. Klar, wenn der Alkohol die Hauptursache ist, oder die Gallensteine die Ursache ist, dann muss man natürlich den Alkohol weglassen oder versuchen, das kann man meistens ganz gut machen, die Gallensteine zu behandeln. Schmerz ist oft schon schwieriger. Wenn man aufhört zu trinken, werden die Schmerzen oft besser. Diät kann helfen, eine endoskopische oder chirurgische Therapie oder halt, wenn es gar nichts anderes gibt, Schmerzmittel. Die Verdauungsstörung können wir durch Diät, Enzyme und Vitamine behandeln und die Zuckerkrankheit durch Diät und Insulin. Wie sieht es im Einzelnen aus? Die Alkoholkarenz, also aufhören zu trinken, gelingt leider nur etwa ein Drittel der Patienten. Wenn es gelingt, dann kommt es öfter zu einer Schmerzlinderung, insbesondere wenn man es früh macht. Auch das Fortschreiten wird durch das Weglassen des Alkohols verlangsamt. Und auch das Rauchen ist wichtig, weil die Kombination von Rauchen und Alkohol auch die Krebsentstehung deutlich vermehrt. Also man kann schon ein bisschen was dagegen tun, ein Pankreaskarzinom zu bekommen, aber das hilft natürlich nicht bei allen und immer. Vor der Schmerztherapie machen wir in der Regel eine Diagnostik. Wir wollen nämlich wissen, warum hat der Patient Schmerzen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass durch diese Vernarbung Nerven komprimiert werden in der Bauchspeicheldrüse und dass das den Schmerz macht. Es kann eine Pseudozyste da sein. Ich denke, Professor Tschatscha wird nachher noch drauf eingehen. Der Gallengang kann eingeengt sein, der Zwölffingerdarm kann eingeengt sein, alles durch Schwellungen. Es kann aber auch sein, dass zusätzlich noch ein Magengeschwür vorliegt oder, was man nicht hofft, ein Pankreaskarzinom. Das heißt, man muss, wenn chronische Schmerzen da sind, schon einmal gucken, woher kommen die. Diagnostik vor Therapie. Insbesondere müssen wir schauen, jetzt als Gastroenterologen, ob man etwas endoskopisch machen kann. Denn etwa die Hälfte der Patienten entwickeln Komplikationen, indem zum Beispiel der Gallengang oder der Bauchspeicheldrüsengang eingeengt sind. Und das können wir endoskopisch behandeln. Deswegen sagt die Leitlinie auch, bei dauerhaften schmerzmittelpflichtigen Schmerzen sollte eine interventionelle oder operative Therapie erfolgen. Die Therapie ist in der Regel, dass wir Stents einlegen, dass wir Plastikröhrchen einführen, um zum Beispiel einen Aufstau zu beseitigen. Das sieht dann so aus. Das ist die Papille und da liegen jetzt in dem Fall 3 Stents drin. Man kann auch einen beschichteten Metallstent einlegen. Man sollte aber die endoskopische Therapie nur etwa ein Jahr machen. Wenn man sozusagen mit der endoskopischen Therapie nach einem Jahr immer noch keinen dauerhaften Erfolg hat, dann denke ich, ist das operative Verfahren besser. Und wenn man schon von Anfang an sieht, dass es so schwierig ist, dass eine Operation besser ist, dann sollte man auch gar nicht endoskopisch erst anfangen, weil wenn man erst lange endoskopisch behandelt und dann operiert, dann ist die Komplikationsrate nach der Operation erhöht. Also da stimmen wir uns immer ab, Chirurg und Gastroenterologe, was ist das Beste für den Patienten? Es ist nicht mehr so, wie es vielleicht früher mal war, dass jeder sagt, nur ich kann das und erstmal komme ich und wenn ich nicht mehr weiter weiß, kommt der Partner. Wir machen das heute sehr interdisziplinär, zum Beispiel auch im Tumorboard oder in Konzilen. Noch ein paar Beispiele, die Bauchspeicheldrüsen, der Gang kann auch eingeengt werden, wir können den mit dem Ballon dilatieren, können dann einen Stent einbauen, um dann zum Beispiel den Abfluss wieder herzustellen. Und dann sind oftmals die Schmerzen auch weg. Das funktioniert, das sind in manchen Fällen, das sind verschiedene Arbeiten mit verschiedenen großen Patientenkollektiven über verschiedene mittelfristige Nachbeobachtungszeiten und Sie sehen, die klinische Besserung ist nicht 100%, in manchen Studien vielleicht nur 50%, in anderen ein bisschen besser. Hängt auch immer mit der Mischung der Patienten, die gerade in diesem Kollektiv war, zusammen. Also es kann schon funktionieren, ist aber nicht immer erfolgreich. Zur Schmerztherapie noch etwas. Die Schmerztherapie, wenn man es mit Schmerzmitteln macht, da gibt es ein sogenanntes WHO-Stufenschema, wo man sagt, man fängt üblicherweise an mit Nicht-Opioid-Analgetika, das kann Paracetamol, Novalgin sein, oder nicht steroidale antiinflammatorische Medikamente wie Ibuprofen oder Voltaren. Wenn das nicht reicht, dann geben wir schwache Opiatanalgetika dazu, wie Tramal oder Valoron. Und wenn das nicht mehr reicht, dann geben wir Opiatanalgetika dazu, wie Morphium oder andere Präparate. Man kann auch in manchen Fällen, wenn wir das Gefühl haben, dass der Patient so eine Nervenkompression hat, versuchen diese Nerven durch eine Alkoholinstillation zu schädigen, die sogenannte Plexus Celiacus Blockade. Man sollte das, sagt die Leitlinie, endosonografisch machen, indem wir mit einem Gerät, was auch einen Ultraschallkopf hat, in den Magen gehen, uns diese Nerven darstellen und dann mit einer Nadel genau diese Nerven punktieren. Das ist für manche Patienten auch hilfreich. Exokrine und endokrine Insuffizienz, Diät, Vitamine. Man sollte nicht zu fett essen, weil ja weniger fett verdauende Enzyme da sind. Ein bisschen was braucht man natürlich. Es sollte eine ausgewogene Ernährung sein für Kohlenhydrate und Proteine. Mehr häufigere kleine Mahlzeiten als wenige große wären sinnvoll. Bei schweren Fällen können auch mittelkettige Triglyceride gegeben werden, die nicht so viel Lipase brauchen zur Verdauung. Die Vitamine hatte ich schon erwähnt, die man auch substituieren kann. Mangelernährung, Alkohol, auch B-Vitamine, das ist zwar wasserlösliche, aber die fehlen dann manchmal auch. Man kann Verdauungsenzyme als Kapseln geben, das Pankreatin, das ist ein Extrakt aus Schweinepankreas, ist mikroverkapselt und wird geschützt durch die Mikroverkapselung vor der Zerstörung durch Magensäure, weil die Enzyme, wenn sie ihm einfach so in den Magen gegeben würden, von der Magensäure zerstört würden. Deswegen sind kleine Kapseln, die erst im Dünndarm aufgelöst werden, sodass die Magensäure dann nicht mehr wirkt. Die haben wenig Nebenwirkungen, man muss die Dosis gut anpassen, ist klar. Manche hat noch ein bisschen mehr Enzymproduktion, der andere weniger, der eine isst mehr, der andere isst weniger, das muss man individuell testen. Man kann dadurch eine Verringerung der Malabsorption erreichen, aber nicht ganz das Ganze normalisieren. Und der Erfolg sollte in erster Linie an klinischen Parametern überprüft werden, also wie es dem Patienten geht, ob er Beschwerden hat. Man braucht da keine besonderen Tests. Man muss ausreichend viel geben, oft wird zu wenig gegeben. Man fängt zum Beispiel mit 20.000 bis 40.000 Einheiten pro Mahlzeit an, bei Zwischenmahlzeiten ein bisschen weniger. Wenn es nicht wirkt, dann erhöht man die Dosis, verdoppelt sie oder verdreifacht sie. Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, kann man sich überlegen, dass vielleicht doch die Magensäure da eine Rolle spielt, die nicht so schnell im Dünndarm inaktiviert wird. Kann man ein säurehemmendes Medikament dazugeben. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann muss man nochmal Diagnostik machen. Vielleicht ist da eine andere Ursache. Zur Diabetestherapie muss man häufig Insulin geben, weil im Gegensatz zum häufigsten Diabetes, dem Typ-2-Diabetes, haben wir hier einen Typ-3C-Diabetes, einen Diabetes, der vor allem dadurch zustande kommt, dass kein Insulin mehr gebildet wird. Während ja der klassische Diabetiker, der übergewichtig ist, der den Diabetes entwickelt, der hat noch Insulinproduktion. Hier müssen wir oft Insulin geben und wir müssen aufpassen, aber weil nicht nur das Insulin fehlt, sondern auch das Glucagon, der Gegenspieler vom Insulin, der ja auch in der Bauchspeicheldrüse, produziert wird und auch kein Somatostatin, können die Blutzuckerwerte sehr stark schwanken. Und gut, wenn jetzt noch der Alkohol im Spiel ist, dann macht der Patient manchmal auch nicht richtig mit. Deswegen ist die Einstellung, die Zuckereinstellung bei chronischer Pankreatitis manchmal sehr schwer. Und auch die Leberschädigung, wenn Alkohol im Spiel ist, macht das Ganze nochmal schwieriger. Ja, ich bin am Ende meines Vortrages. Ich habe Ihnen erzählt, was die Bauchspeicheldrüse ist und was sie macht, wie es über eine akute Pankreatitis zur chronischen Pankreatitis kommt, woher sie kommt, was für Folgen sie hat, wie wir diagnostizieren und therapieren. Und ja, ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie was gelernt haben, dass jeder was mitnehmen konnte. Und wenn Sie Fragen haben, dann gerne.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Anders, für den hervorragenden Überblick. Ich darf jetzt fragen, ob Fragen aus dem Publikum da sind. Bitte dann in diesem Fall an die Mikrofone treten und die Frage laut stellen.
Herr Professor, wenn jemand 7 bis 8 Mal Stuhlgang am Tag hat, insbesondere direkt nach jeder Mahlzeit, aber nur 10% Durchfall, ist da ein Zusammenhang gegeben?
Ein Zusammenhang mit einer chronischen Pankreatitis?
Ja.
Ist durchaus möglich. Aber wie ich ja gerade gesagt habe, es gibt immer viele Ursachen. Sie sagten jetzt, dass es direkt nach der Mahlzeit ist. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel auch sein, was gar nicht so selten ist, dass noch eine Laktoseintoleranz dabei ist, also eine Milchzuckerunverträglichkeit, wo wir typischerweise auch so Durchfälle nach der Mahlzeit haben. Aber es kann auch sein, dass es tatsächlich mit der chronischen Pankreatitis allein zusammenhängt.
Gut, danke. Und welche Rolle spielt in der Ernährung geräuchertes Essen bei dieser Erkrankung? Spielt das überhaupt eine Rolle, wenn man häufig geräuchertes Essen macht? Man hört ja manchmal, dass in den Alpenländern, wo häufig geräuchertes gegessen wird, Schinken und so weiter, dann die Krebserkrankungen höher sind.
Also mir ist jetzt kein Zusammenhang bekannt zwischen geräuchertem Essen und dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Kenne ich jetzt keine Studie.
Sind noch weitere Fragen? Ja, Katharina, bitte.
Professor Anders, Sie haben eben gesagt, die chronische Pankreatitis ist manches Mal sehr schwer zu unterscheiden und auch für einen Chirurgen. Meine Frage ist, gibt es denn nicht in naher Zukunft noch mehr, wo wir das testen können? Denn ich habe so oft das Gefühl, dass manchmal eine Operation schneller und sinnvoller und heilen würde. Man tut da ein Jahr lang probieren, ein verlorenes Jahr. Und war so meine Frage, gibt es denn in naher Zukunft irgendwas, wo wir die Menschen vielleicht noch schneller im Chirurgen vorstellen könnten?
Also Sie sprechen, denke ich, ganz wichtige Problem an. Wir haben häufig das Problem bei der chronischen Pankreatitis, aber nicht nur da, ich kenne es zum Beispiel auch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dass vielfach in den Köpfen zum Teil meiner Kollegen, der Gastroenterologen, Internisten, aber auch noch mehr manchmal in den Köpfen der Patienten ist, das Wichtigste ist, eine Operation zu vermeiden. Und das hört der Chirurg natürlich ganz ungern. Und ich bin ja kein Chirurg, insofern bin ich unverdächtig. Ich denke, das ist nicht richtig, weil das Wichtigste ist, dass der Patient keine Komplikationen bekommt und dass er eine gute Lebensqualität hat. Und wir erleben es häufig, dass Patienten mit einer chronischen Pankreatitis, die zum Beispiel jetzt Engstellen im Pankreasgang haben oder in den Gallengängen, wo wir dann eine endoskopische Therapie machen, die manchmal funktioniert, wie gesagt, aber manchmal eben auch nicht funktioniert. Und wir dann mit dem Patienten sprechen und sagen, also wir glauben, mit einer Operation wären Sie doch besser dran. Ihre Bauchspeicheldrüse produziert nicht mehr viel von den Hormonen, von den Verdauungssäften, also Sie verlieren nicht viel, wenn man sie rausnimmt, aber der Schmerz würde eben weggehen. Und auch das Risiko für ein Karzinom würde weggehen. Also wir hatten jetzt gerade einen Patienten, jungen Mann, 25 Jahre, Vater mit 35 am Pankreaskarzinom gestorben, der jetzt, glaube ich, einen 5. oder 6. Schub hatte in kurzer Zeit und der jetzt kein Alkoholiker ist, ja, dem ich gesagt habe, lassen Sie sich operieren, lassen Sie sich die Bauchspeicheldrüse entfernen. Bei Ihrer Familienvorgeschichte, Sie haben sicher eine genetische Veranlagung, Sie werden ein Pankreaskarzinom höchstwahrscheinlich bekommen. Sie haben jetzt eine schlechte Lebensqualität. Der kommt alle 3 Wochen stationär, aber der will einfach nicht. Ja, und das ist manchmal schwierig. Da kann man nur, man darf als Arzt ja auch nicht so arrogant sein und sagen, man kann bestimmen über andere. Bestimmen kann immer der Patient selber. Ne? Wir können nur versuchen, die Patienten zu motivieren, mit ihnen zu sprechen und dann hoffen, dass sie dann doch die richtige Entscheidung treffen. Okay.
Sind noch Fragen aus dem Publikum? Scheint nicht zu sein.
Dann darf ich noch eine. Doch,
Katharina hat noch eine.
Können Sie mir dann erklären, wenn ich eine chronische Pankreatitis habe, verläuft die immer schmerzhaft oder gibt es auch eine chronische Pankreatitis, die man oft erst viel zu spät erkennt? Weil es gibt viele, die sagen, ich habe noch nie eine chronische Pankreatitis gehabt, habe aber einen faustgroßen Tumor zum Beispiel.
Die muss nicht schmerzhaft verlaufen.
Muss nicht. Okay, danke.
Gut, dann darf ich mich recht herzlich bei Herrn Professor Andus bedanken und auch für die Geduld der vielen Fragen. Applaus